Ja, willkommen beim Kampagnenjournal zu Discovery Island. Ich bin René von Pen Paper Dice und gleichzeitig der Spielleiter von Discovery Island. Wir spielen seit 1,5 Jahren und benutzen das D&D 5-Regelwerk dafür, spielen aber in der Pathfinder-Welt Golarion. Am Anfang stand in dem Raum, welche Kampagne spielen wir. Und die Spieler haben sich dann relativ schnell auf eine Sache einigen können, und zwar auf eine postapokalyptische Welt, die angehaucht ist von Dark-Fantasy-Elementen. Die verruchten Charaktere, aber auch das schiere Überleben, den Drang danach zu überleben. Irgendwas ist auf der Welt passiert, was ähnlich zu einem Fallout ist, eine Katastrophe, die die Welt auf unnatürliche Art vielleicht sogar veränderte. Am Anfang gab es dafür die Möglichkeit, dass die Charaktere entweder auf dem alten Kontinent Garund, das ist eine Art Afrika-ähnlicher Kontinent in Pathfinder, starten, oder auf dem Kontinent Arcadia, der weit, weit weg ist. Und die ganze Geschichte spielt knapp 1300 Jahre nach der jetzigen Zeitrechnung von Golarion und damit Pathfinder. Die Charaktere hatten dementsprechend die Möglichkeit, dass sie von der alten Welt kommen oder von der neuen Welt. Die Geschichte dahinter war, dass in der neuen Welt nach diesen knapp 1300 Jahren ein Entdeckerschiff losgeschickt werden sollte, um zu schauen, was ist auf dem alten Kontinent, was passiert dort, kann man dort wieder siedeln, kann man dort sich wieder niederlassen, ist die Gefahr quasi gebannt. Nun gut, Charaktere wurden erstellt und ein Charakter, nämlich Grom, ein Blutjäger-Ork, kam auch wirklich aus der alten Welt Garund. Die anderen kamen alle Teil dieses Entdeckerschiffes aus dem Kontinent Arcadia, der eben geprägt ist durch die alte Nation Heliax. In der Golarion-Lore ist Heliax eine Nation, die von Teufeln untermauert wurden, und hohe Adelshäuser, die auch die Herrschaft in dieser Nation haben Pakte mit Teufeln geschlossen. Die Gruppe bestand aus einem Dämonenjäger namens Kale, der auch aus Arcadia entsprechend kommt, sowie dem Kapitän des Schiffes, nämlich einem Militäroffizier namens Rheon Garamor, aber auch einer Barbarin namens Tekla, die auf der Suche nach ihrer Herrin war, die auf einem weiteren Schiff quasi verschleppt wurde und auch in die alte Welt gelangen sollte. Sie machten sich auf, und nach mehreren Monaten der Schiffsfahrt kamen sie auch an die Küsten von Garund. Kurz bevor, also mehrere Seemeilen davor noch, tauchte jedoch eine riesige Wasserschlange auf, die eine Flutwelle warf, die das ganze Schiff zum Kentern brachte. Grom währenddessen lebte auf dem Festland und hatte ein Ereignis, was seinen Charakter für immer verändern sollte. Ein Dorf von Menschen in der Nähe von seinem Orkstamm wurde von Dämonen angegriffen und fast schon wie in einem Schlachtfest hingerichtet. Es kam dazu, dass Zwerge aus einer Küstenstadt namens Konboldar in dieses Dorf einmarschierten und sich gegen die Dämonen stellten. Sie konnten Dämonen besiegen, aber hauptsächlich eben in die Flucht treiben. Sie waren zwar siegreich, hatten aber eine Schlacht gewonnen, nicht den Krieg. Die Zwerge kümmerten sich um die Verwundeten, um die seelisch Gebrochenen und versuchten das Möglichste für diese Menschen zu tun. Grom war eine Person darunter, die angeschlagen schien, jedoch nicht körperlich verwundet. Die Zwerge nahmen sich seiner an und bildeten ihn im Laufe der Zeit zu einem Jäger aus, so wie die Zwerge es selber sind. So kam es zu dem schicksalshaften Tag, der ein Schiff zum Kentern und damit ein Schiff voller Menschen zu Schiffsbrüchigen werden ließ, und einem Ork, der mit zwei zwergischen Kameraden an der Küste Meereswesen jagen wollte. Diese Meereswesen jedoch konnten einen Hinterhalt legen und die zwei Zwerge sowie den Ork unter Wasser mitnehmen und entführen. Sie fanden sich wieder an einem Strand und waren umgeben von Kisten und Holzresten sowie mehreren menschlichen Überlebenden und deren Orksklaven. Und so kam es, dass die Menschen von Arcadia mit ihren Orksklaven schiffbrüchig in der alten Welt das erste Mal auf lebende Kreaturen dieser alten Welt trafen, die unfreiwillig auch auf einer Insel gestrandet sind, die keinen Namen trug oder ihnen nicht bekannt war. Das Ziel war relativ schnell klar. Es musste Ordnung herrschen und ein Platz zum Leben und Überleben gesucht werden. Rohstoffe und Nahrungsmittel und die handwerklich Begabten mussten gesammelt werden, damit man Palisaden, Häuser, vielleicht auch Jäger abstellen konnte, um ein Überleben auf dieser Insel zu ermöglichen. Diese Insel sollte nicht die Endstation sein von dieser Entdeckungsreise, sondern ein Zwischenstopp. Es mussten Materialien, vor allem Holz, gesammelt werden, damit man entsprechend auf lange Sicht auch ein Schiff bauen konnte, um wirklich das Festland zu erreichen. Rheon als militärischer Offizier nahm die Führung der ganzen Schiffsbrüchigen an sich. Auf zivilistischer Seite gab es den Historiker Mombert Diomira, der die ganze Schiffsreise auch angeleiert hat, könnte man sagen. Die Gruppe merkte schnell, dass nicht nur normale Kreaturen, vielleicht Löwen oder ähnliches, hier auf dieser Insel lebten, sondern auch gefährlichere Bestien. Sie fanden auf einem weiteren Weg eine gelbliche Pflanze und es schien, als würde diese Pflanze humanoide Körper besetzen können und sie somit zum Leben erwecken können. Sozusagen zombieähnlich, wenn man möchte. Es kam zum Kampf und in diesem Kampf verlor Thekla ihr Leben. Von ihrem Stolz berührt, dass sie quasi nicht vor diesem Kampf zurückschrecken mochte, kam ein Wesen auf ihn, also eines dieser humanoiden Wesen auf sie zu und rang sie nieder, hauchte ihr das Leben aus. Kale währenddessen wurde von einem Gift beeinflusst, was diese Pflanze aussonderte, und verlor einen Teil seiner intellektuellen Fähigkeiten. Ein Gutes hatte die Geschichte jedoch. Sie kamen tiefer in den Dschungel und fanden ein Dorf, das Dorf Crescendo. Dort stellten sie fest, lebten vielleicht 30 bis 40 Einwohner, darunter sogar ein paar von Elfen. Das Dorf selber nahm ihnen den Körper von Thekla ab. Wie die Gruppe feststellen musste, hatte das einen simplen Zweck. Ein Vogel mit einem Hirschkopf nahm Opfer von dem Dorf, um es zu verschonen. Und was das Dorf wollte, war Theklas Herz, um es dieser Bestie zu opfern. Die Gruppe erfuhr in dem Moment auch von einer Mine, die von dem Dorf Crescendo seit langer Zeit nicht aufgesucht wurde. Die Gruppe um Rheon jedoch entschied, dass sie erstmal zurück zu ihren Schiffsbrüchigen sollten, um einen Platz, den sie gesehen haben auf einem Hügel, als einen neuen Standort für eine Siedlung zu besiedeln. Sie gingen also zurück durch den Dschungel und kamen zu dem Strand, wo ihr Schiff auf Grund gelaufen ist. Sie nahmen einige Kisten mit, alles, was sie tragen und schleppen konnten, und machten sich auf, um zu diesem Hügel zu gehen, wo sie einen besseren Ort zur Verteidigung, aber auch für eine Siedlung erachteten. Auf diesem Weg dorthin wurden sie überfallen von diesem Puma-ähnlichen Wesen und gleichzeitig zwei Hunden, die Feuer spucken konnten. Sie versuchten sich mit den wenigen Soldaten, die auf dem Schiff noch waren, zu verteidigen und mussten eingestehen, dass einige Bürger oder auch Soldaten das Leben verloren. Kale hat sich währenddessen alleine mit einem dieser Feuerhunden angelegt und verlor dabei seine Hand. Danach kamen sie jedoch mit den Verlusten, die sie ertragen haben, auf diesem Hügel an und errichteten ein Lager, um dort zu siedeln, und nach sollte dort die Siedlung Garimoria entstehen. Nachdem die Vorräte des Schiffes geplündert wurden und erste Jäger abgestellt waren sowie Wasserträger, um die grundlegende Versorgung des Dorfes Garimoria zu ermöglichen, machte sich die Gruppe auf nach Crescendo, um danach in die Mine zu gehen, die seit langer, langer Zeit von den Menschen von Crescendo nicht mehr aufgesucht wurde. Als sie dort ankamen, fanden sie Untote, Zombies. Was sie aber auch fanden, desto tiefer sie in die Mine gingen, waren Kupfervorkommen und auch Eisenvorkommen. Eine weitere Sache, die sie fanden, waren zwei große Türen und davor eine Gruppe von Dunkelzwergen, die derzeit auch Erze schürften. Sie konnten die Zwerge überwältigen, aber einer floh und sie folgten den Türen hinab, kamen auch nach Stunden des Wanderns zum Ziel, einer alten Feste der Dunkelzwerge. Sie schlichen sich hinein, fanden auch Zellen für Gefangene und bewegten sich eben sehr, sehr geschickt und möglichst leise durch die Mauern dieser Feste. Die Zwerge hatten dort eine Schmiede, aber viel wichtiger war, dass in einem alten Tempel der Zwerge eine Dunkelelfin zu sein schien, die mittels einer schwarzen Kugel aus einer Dryade Energie entzog und in einen Spiegel leitete. Es kam zum Kampf und die Drow-Magierin beschwor mehrere Skelette. Die Gruppe kümmerte sich um die Skelette und versuchte auch, gegen die Drow-Magierin anzugehen, stellte jedoch fest, dass auch sie untot war. Kurz bevor ein Pfeil von Rheon die Drow-Magierin hinrichten konnte, kam aus diesem Spiegel eine große, knöchernde Hand, griff sich ihren Schützling und zog die Drow-Magierin zurück in die Dimension dieser knöchernen Hand. Die schwarze Kugel verblieb an dem Ort des Rituals und Kael nahm sie an sich, unwissend, was für ein Fluch auf dieser Kugel lastete. Rheon hatte alte Geschichten über solch eine Kugel gehört, dass es die Kugel von Orcus sein sollte, dem Dämonenlord der Untoten und der Nekromantie. Die Dryade selber stellte sich als Akoni heraus und kam zurück ins Dorf Garamoria, wo sie sich pflegen ließ und auch wieder zu Kräften kam. Die Gruppe fand noch eine Bibliothek, die wahrscheinlich der Drow-Magierin gehörte. Die Drow-Magierin hatte sich als Khaznadir vorgestellt und was sie doch fanden hinter dieser Bibliothek, war ein Weg, der weiter in die Tiefe führte. Sie nahmen diesen Weg, aber stellten sehr schnell fest, dass er in eine Dunkelheit führte, in die sie nicht wollten. Sie verbarrikadierten deshalb die Tür und nahmen Bücher an sich, die sie mitnehmen konnten, die noch leserlich waren. Manche waren verbrannt, manche waren sehr, sehr alt und deswegen unlesbar. Eins fiel jedoch auf, denn ein Buch trug das Familienwappen der Garamor, der Familie von Rheon. Das Buch erzählte von seinem Urgroßvater, der Dämonen- und Teufeljäger war, gleichzeitig aber auch sich gegen sein Königreich stellte und Doppelagent war in der Hinsicht. Kael nahm dieses Buch an sich, das sich um Teufelsjäger und Dämonenjäger handelte, und er hatte die Hoffnung, noch etwas daraus ziehen zu können. Rheon zu dem Zeitpunkt dachte jedoch, dass er dieses Buch selbst eingesteckt hatte, da es immerhin um seine Familie ging. Das sollte später noch einen Konflikt in der Siedlung Garamoria erzeugen. Die Gruppe wanderte mit Akoni zurück nach Garamoria und andere Tagesordnungen ploppten auf. Dothrak war ein Ork und Anführer quasi oder ein angesehener Ork unter den Sklaven. Während Kael die Jäger unter sich versammelte und als eine Art Leiter der Jäger fungierte, Pläne schmiedete, wer wo wann jagte und aufgrund seiner einzelnen Hand, die er nur noch hatte, etwas gehindert war in der Jagd, bildete er Dothrak selber als Jäger aus. Das war eine Idee, die Grom verwirklicht hatte. Er verstand nie wirklich diese Sklaverei in dieser Welt, in der Welt, die er kennengelernt hatte, wo Untote und Dämonen auf Siedlungen Jagd machen, wo man sich noch die Sklaverei erlauben könne. Die Sklaverei seines Volkes sozusagen. Er schlug deswegen vor, dass die Orks auch zum Teil ausgebildet werden in Handwerkskünsten oder eben der Jagdkunst. Dies Ganze wurde in einem Rat mit Mombert und Rheon und auch den zwei zwergischen Freunden von Grom besprochen. Und alle waren sich einig, dass sie eine Art Vertrag schließen müssen, auch für zukünftige andere Rassen, damit die Rassen möglichst gleich behandelt sind und nicht eine Sklaverei oder Unterdrückung von irgendwelchen Unterarten oder Minderheiten entstehen würde. Eines Nachts hatte Kael einen Traum. Ein Traum, der ihn zu einem Steinkreis führen sollte, der von Nebel umhüllt war. Er machte sich morgens auf, bevor noch irgendjemand anders aufwachte, und ging zu diesem Steinkreis. Wen er dort fand, war Zeneva, eine Succubus. Sie sprach zu ihm und erzählte ihm von der Gleichgesinnung, von einer dunklen Macht, die er in ihm spürte, dass zu der Zeit der innere Teufel von Kael war, den hauptsächlich er kannte. Dieser Teufel hat nicht viel mit Kael zu der Zeit interagiert, aber Zeneva konnte ihn spüren. Sie konnte auch ihm entweder seine Hand wiedergeben oder seine Intelligenz heilen, die gemindert wurde durch das Gift dieser komischen gelben Pflanze. Er entschied sich für die Heilung seiner Intelligenz. Das Einzige, was Zeneva dafür wollte, war ein Kind von ihm. Er willigte ein und für diesen Tauschhandel erhielt er seine komplette geistige Stärke zurück. Zu dieser Zeit war Kael jedoch auch gebunden an die Kugel von Orkus. Er konnte sie nicht wirklich von sich lassen oder von sich wegschieben. Sie kam immer wieder zu ihm zurück. Es war kein leichter Fluch. Er ermöglichte ihm aber auch, ein Potenzial aus ihm zu schöpfen, das ihm vorher noch nicht bekannt war. Diese Kugel verleitete jedoch ihn und das ganze Dorf Garamoria immer Stück für Stück weiter in den Wahnsinn und in die Korruption. Er hatte immer noch das Buch von Rheon, von Rheons Familie, von Rheons Großvater. Und Rheon witterte Verdacht, dass Kael dieses Buch hatte. Er suchte ihn also auf mit Soldaten im Gepäck und stellte ihn zur Rede. Rheon ließ Kael zur Garamoria zurückbringen, ließ ihn an einen Flock binden und es fand sozusagen eine Art Tribunal statt. Mombert, Grom, Kael und Rheon waren die Hauptpersonen von diesem Tribunal, jedoch war ganz Garamoria versammelt zu diesem Schauspiel. Venea selber, die ein Interesse an dieser Kugel hatte, hatte noch ein weiteres Geheimnis, was sich an diesem Abend lüftete. Sie hat einen Pakt mit einem Teufel, mit Korax, eingegangen. Korax war ein Imp und auch noch ein sehr alter Imp dazu. Er erkannte nicht nur die Kugel, sondern auch dessen Macht und Gefährlichkeit. Was dazu führte, dass Akuni sich anbot, Kael von dem Fluch der Kugel zu befreien, was einen erheblichen Teil ihrer magischen Fähigkeiten bedeuten würde. Die ganze Diskussion, was mit der Kugel von Orkus passieren sollte, was mit diesem Bücherdieb geschehen sollte und wo dieses Buch auch aufbewahrt werden sollte, ob es der Allgemeinheit zur Verfügung stehen sollte oder einfach ein Buch von Rheon war. Diese ganze Diskussion fand statt. Und Mombert, der quasi Anführer von der zivilen Seite war, währenddessen Rheon eher militärisch führte, das war der ganze Zwist zwischen Rheon, der eine sehr harte Linie fuhr, und seiner Gruppe bislang sowie dem Dorf Garamoria selbst. Um es kurz zu machen, der Abend war rollenspieltechnisch großartig, das Dorf stellte sich gegen Rheon. Das Dorf hielt zusammen und der fast schon diktatorische Führungsstil von Rheon wurde entkräftet. Alle schlossen darauf, dass sie eine gemeinsame Führung wollten und Mombert als zivile Person das Ruder übernehmen sollte, währenddessen die Gruppe selber für die aktiven Erkundungen und so weiter und so fort verantwortlich sein sollte. Rheon ging dafür aus der Siedlung Garamoria und die Kugel von Orkus wurde im Meer versenkt. Die nächsten 1,5 Jahre später wurde geplant, wie das Dorf weiter ausgebaut werden konnte, wie eine ständige Versorgung von Rohstoffen und Lebensmitteln stattfinden kann. Und auch ein Schiff wurde in Auftrag gegeben, die Sturmspitze. Dieses Schiff sollte einen Weg darstellen, um ans Festland zu kommen. Das Festland, was sie eigentlich aufsuchten und wo sie sich Mysterien erhofften, aber auch lebende Zivilisationen, die es zu erkunden gab und mit denen auch Bündnisse eingegangen werden könnten. Die Frage war immer noch, sie sehen im Dschungel diese riesige Bestie, die singt, dauerhaft irgendeinen Singsang von sich gibt, der selbst auf der Insel noch zum Teil zu hören war. Die Frage war, was macht dieses Wesen dort und gibt es noch mehr von ihnen? Was ist wirklich auf diesem Kontinent passiert und ist er immer noch besiedelbar oder liegt er in der Hand von anderen Kreaturen? Und da setze ich heute den Cut an. Wir beenden den Vergangenheitsrückblick von Discovery Island am Ende der namenlosen Insel. 1,5 Jahre nach diesem Tribunal fing die Gruppe auch wieder an, siedelte über ans Festland und traf auf zwei Wesen, die sie so noch nie gesehen haben. Zwei Echsenmenschen namens Razu und Tetu Echo. Und mit den beiden machen wir nächstes Mal weiter. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder das nächste Mal dabei seid und Bis dann.